Herzlich willkommen. Das ist es. Das hier, das ist es. Das ist das Gesuchte. Ist nicht, es gibt nichts irgendwo. Da hinten, da vorne, da oben, da unten, was noch kommen wird. Das hier, das ist es. Und wenn es einen da hinten, da oben oder da vorne doch geben sollte, das ist auch das. Das ist keine Erfahrung. Das ist nichts, was kommt oder geht oder was sich wandeln könnte. Es hat keinen Namen. Und das ist auch schon zu viel gesagt. Man könnte sagen, es ist das Unbegreifliche. Es ist wie ein Gedanke, den man sich nicht vorstellen kann. Und auch das ist schon zu viel gesagt. Manche nennen es Einheit, Einssein, Erleuchtung, Erwachen, Frieden, Stille, nichts. Oder ich bin. All die Namen können dies nicht treffen. Gleichzeitig sind all die Namen, die dies nicht treffen können, schon dies. Somit ist nichts hier passiert. Ich nenne dies gerne Frieden. Es ist ein lebendiger Frieden, Seinsfühlung. Man könnte sagen, er ist spürbar. Das sind alles Begriffe, die ich als Kommunikationsbrücke benutze. Aber diese Brücke, die kommt nicht irgendwo an. Diese Brücke, diese Kommunikationsbrücke geht in Wahrheit ins Nichts. Und es kann erkannt werden von nichts, dass die Brücke selbst nichts ist. Dann ist da nur noch nichts und alles. Es klingt sehr abstrakt, teilweise paradox und irgendwie nicht greifbar, was ich gerade sage. Und das ist auch der Sinn der Sache. Das gedankliche Ich, was aus einer energetischen Kontraktion besteht oder daraus resultiert, kann sich das Formlose, das Nichts, nicht vorstellen. Es kann es auch nicht greifen. Und somit sucht das gedankliche Ich im Bereich der Form, des Greifbaren. Es stellt sich Erleuchtung oder Erwachen oder ewigen Frieden als etwas vor, was es haben kann, besitzen kann, spüren kann, vertiefen kann. Und irgendwann passiert ein Bang und dann ist alles ewig super. Das wird nie passieren. Nie, nie, nie. Die gute Nachricht, das braucht nicht passieren. Weil es kann auf einer nicht konzeptuellen Ebene, könnte man sagen, jetzt in Anführungszeichen spürbar sein, dass es dies hier bereits schon ist. Das hier, was ich Frieden nenne, kennt keine Erleuchtung, braucht keine Erleuchtung. Es kennt keinen Frieden. Es kennt sich selbst noch nicht mal. Es ist ohne Zweites. Es braucht mindestens ein Zweites, damit ein Erkennen stattfinden kann. Wenn man in einen Spiegel guckt, dann kann man sagen, ich erkenne mich als Körper, weil ich gucke in ein anderes Ding, in einen Spiegel. Ich und der Spiegel. Zwei Dinge. Aber das hier, was ohne Zweites ist, wie soll es sich selbst erkennen? Es ist der Körper, es ist der Spiegel, es ist die Spiegelung, es ist die Erkenntnis, es ist. Der Verstand kann das nicht verstehen. Der Verstand will das auch nicht verstehen. Der sucht nach dem Ding, Erleuchtung, Erwachen, ewigen Frieden, Glückseligkeit. Und wenn es geht, noch die positive Realitätsgestaltung noch dazu. Ja, wer die Sünde tut, ist des Sündes Knecht, sagte Jesus. Sünde, könnte man sagen, ist das Gefühl, bildlich gesprochen, ein Ich zu sein. Und solange man ein Ich ist, egal ob das Ich die Vorstellung hat, ich bin erleuchtet oder nicht, in beiden Fällen muss ein Ich da sein, ist man des Sünders Knecht. Da bleibt dieses Loch von, ja, alles super, alles toll, aber irgendwas fehlt. Ja, ja, es gibt keinen Tod, ja, habe ich überall gelesen, das sage ich auch immer, ja, denkt, dass ich denke, es gibt keinen Tod, ja. Aber es fürchtet doch den Tod, weil es weiß, dass es vergänglich ist. Es weiß, dass es nicht wissen kann, was im Tiefschlaf los ist, weil es im Tiefschlaf nicht mehr da ist. Und der Tiefschlaf kommt jede Nacht und der Tod könnte eine ewige Ausdehnung des Tiefschlafs sein. Dann hat das Ich nicht viel davon, wenn es rechnen kann. Und wenn man 100 Jahre alt wird, wie schnell die vergehen würden. Und dann im Tiefschlaf schon, dass man nicht mehr da ist. Und dann, wer weiß, wie viele Ewigkeiten dann man nicht da ist. Mit so einem Gefühl, mit so einem Gedanken kann das gedankliche Ich einfach nicht sich irgendwo zurücklegen, irgendwo am Meer, von mir aus in Portofino schön und sagen, ich hab's geschafft. Weil die Uhr tickt. Außerdem, in der Welt der Form gibt's auf und ab. Der Körper ist mal fit, mal müde, mal krank, mal gesund. Die Partner, die Familie macht nicht immer, was sie tun sollte. Die anderen Menschen machen nicht immer, was sie tun sollten. Das Auto hat mal eine Panne. Flugzeuge haben mal eine Panne. Der Himmel wird immer grauer in der ganzen Welt. Die Sonne sieht man weniger überall. Tja. Dann fängt das gedankliche Ich vielleicht irgendwann an, doch zu denken, es muss ein besseres Leben, einen besseren Weg geben. Und dann denkt es sich, ja, vielleicht überlege ich es mir dann doch nochmal mit den Worten, die ich nicht verstehe, die paradox klingen, die nicht greifbar sind. Und dann kann das Ich anfangen, feiner zu werden, könnte man wirklich sagen. Vielleicht hat es sich vorher, nachdem es in der weltlichen Suche nicht gefunden hat, was es suchte, einen Weg eingeschlagen in der Spiritualität, vielleicht den sogenannten Weiterweg, wo es darum ging, dass man selber was tun kann. Und dann denkt das Ich, jetzt gehe ich mal in den nicht-dualen Weg, jetzt fange ich mal an mit Non-Duality, mit dieser Lehre. Da werde ich es vielleicht finden. Und dann lernt es schnell auswendig, dass nichts hier passiert ist, dass es nur das gibt, was ohne Zweites ist und so weiter. Und auch da bleibt das Loch dann bestehen. Und irgendwann mal erkennt es, Konzepte sind Konzepte, egal wie sie klingen. Ein Konzept kann ein Impuls sein. Oder auch nicht. Es gibt Menschen, die haben ein Wort, einen Satz, einen Impuls, eine Lehre gehört. Und dann ist tatsächlich sowas passiert, was man Aufwachen nennen könnte. Aber andere nicht. Das Leben ist keine Versicherung. Es gibt keine Garantie. Ein anderer hat sich unterm Baum gesetzt, genau wie Buddha, und hat gewartet, bis Erleuchtung passiert. Und vielleicht ist es bei einem dem anderen auch dann so genau passiert. Und bei dem anderen nicht. Und vielleicht ein ganz anderer, der nichts davon weiß, ist einfach so aufgewacht und hat nie einen spirituellen Weg gehabt und kannte sich gar nicht aus mit diesem System. Aber in all diesen Fällen gibt es einen gemeinsamen Faktor. Und zwar, und dazu hat das gedankliche Ich keinen Zugang. Und das ist es auch schon, dass all dies dasselbe ist. Es ist das, was ich Sein nenne, Frieden nenne. Das, was hier spürbar ist, diese spürbare Einheit, das ist alles das. Aber wer soll das erkennen? Wer oder was soll das erkennen, dass es nur diesen Frieden, diese Liebe, diese bedingungslose Liebe gibt und das Suchen und Nichtsuchen dasselbe ist und dass im Endeffekt alles dasselbe ist, weil alles diese Liebe ist und somit nichts hier passiert ist. Wer soll das erkennen? Wer soll das erkennen? Wer? Das gedankliche Ich kann diesen Frieden nicht spüren. Das gedankliche Ich kann das hier nicht vertiefen. Das gedankliche Ich, was sich mit dem Körper gleichsetzt, kann auch nicht mehr atmen. Im Schlaf, im Tiefschlaf, ist vielleicht das Ich nicht aktiv und der Körper atmet trotzdem. Und dann ist gerade ganz in Gedanken und unterhält sich und dann, ach, ich muss atmen. Ja, der Atem geht auch ohne das kommentierende gedankliche Ich. Die ganzen Körperfunktionen, Millionen gleichzeitig, gehen auch ohne das gedankliche Ich. Also alles geht irgendwie ohne dieses Ich. Vielleicht ist das Ich, das gedankliche Ich, schon das, was bereits von selbst passiert. Scheinbar passiert. Weil wenn alles das ist, passiert nicht wirklich was. Also es passiert wirklich was. Da fahren Autos draußen, da fliegen Flugzeuge. Es passiert ständig was. Aber was passiert, ist das. Und somit ist alles passieren das als passieren. Also wer sollte das alles verstehen und erkennen, was ich sage? Man könnte sagen, dasselbe, was hier als Vincenzo sitzt und das sagt. Aber was ist denn der Vincenzo, der hier sitzt und spricht und atmet und Dinge sagt und behauptet, es kann kein Ich das verstehen, braucht es auch nicht, oder wer ist hier überhaupt das oder was, was das versteht, was drüben das oder was ist, was das verstehen könnte? Ich könnte jetzt sagen, nichts. Ich könnte jetzt sagen, alles. Ich könnte alles und nichts sagen. Es bleibt bei Konzepten. Es bleibt so lange ein Konzept, wie diese energetische Kontraktion besteht und dieser Frieden nicht spürbar ist. Und desto mehr der Frieden spürbar ist und diese Kontraktion sich öffnet, desto mehr kann eine Ahnung oder ein Wissen, was nicht konzeptuell ist, bestehen, dass klar ist, was alles ist. Und dann wird vielleicht dieser Hinweis, dass es nur das gibt und dass dieser Frieden ohne Zweites ist, schon mal eher angenommen oder erfasst. Nicht hier, symbolisch jetzt hier, obwohl hier und hier letztendlich dasselbe ist. Also man könnte wirklich sagen, diese Erkenntnis passiert aus sich selbst heraus. Dieser Frieden, machen wir es mal bildlich. Am Anfang hat man das Gefühl, ich bin das System. Für die fortgeschrittenen Denkenden, ich bin nur scheinbar das System. Und ich spüre diesen Frieden. Und dann auf einmal gibt es eine Verschiebung, dass man nicht mehr den Frieden spürt, sondern der Friede ist. Und das, was glaubte, der Friede zu sein, ist dann auch der Frieden. Und dann ist nur noch der Friede übrig. Und das kann kein Ich tun oder nicht tun. Das war jetzt mal bildlich dargestellt. Das ist einfach ein Sprung ins Jenseits. Aber sobald man im Jenseits angekommen ist, weiß man, dass der Sprung und das andere Seite, die andere Seite, auch dies ist, war und sein wird. Diese Erkenntnis ist etwas, was der Verstand von der Kapazität nicht kann. Er kann es einfach nicht. Er kann es einfach nicht begreifen, erfassen oder verstehen. Der Verstand beschränkt mit seinen zwei, das Gehirn mit den zwei Hirnhälften, der Verstand, der polar, dual funktioniert, der nur kennt links, rechts, sitzen oder stehen, der kann nicht wissen, dass Sitzen und Stehen gleichzeitig ist. Der kann das einfach nicht verstehen. Dann gibt es diese vielen Beispiele mit dem stillliegenden Wasser, wenn es Wellen schlägt, dass bereits alle Wellen, die je sind, waren und sein werden, schon als das stillliegende Wasser da sind. Und dass somit alles schon passiert gleichzeitig, dass alles schon passiert ist und jede Welle, die kommt, nicht kommt, sondern schon immer da war als das Potenzial. Das kann der Verstand noch nachvollziehen, so bildlich mit dem Beispiel oder wie mit dem Gold. Das eine Gold, aus dem man alles formen kann, wenn man es einschmelzt und neu gießt. Aber dass die Form nicht existiert, dass da nur Gold ist. Man kann nicht sagen, wenn man eine Goldmasse nimmt und man macht daraus einen Ring zum Beispiel, wow, das ist ein Goldring. Nein, es ist einfach Gold, als Ring geformt. Sonst könnte ich dir den Ring geben und ich behalte das Gold. Aber das geht nicht, ich kann dir den Ring nicht geben, weil der Ring ist das Gold ist der Ring. Es gibt da einfach keine Trennung. Es gibt nur Gold, das also scheinbar die Form eines Rings, eines Engels oder eines Teufels annimmt. Der ist einfach nur Gold. Die Formen sind Illusionen. Es ist einfach nur Goldmasse. Der Narr sieht nur das Gold. Entschuldigung, der Narr sieht nur die Form, der Weise in allem nur das Gold. Aber selbst der Narr ist schon das Gold. Wenn letztendlich klar ist, ohne klar zu sein, worum es hier geht. Und somit steht für das stillliegende Wasser und das Gold, was man formen kann, steht symbolisch für das hier, was ich Frieden oder Einheit nenne. Es gibt einfach nur das. Und das kann nicht erkannt werden, das kann nicht vertieft werden, das kann nicht gespürt werden oder nicht gespürt werden. Das kann auch nicht übertragen werden. Und es ist einfach das, was sich zeigt, exakt so, wie es sich zeigt. Und wenn es sich so zeigt, dass Menschen zu Hause damit weniger in Berührung kommen können, weiß der Himmel warum, und dann zu einem Satsang oder einer spirituellen Veranstaltung gehen und das dann auf einmal ganz deutlich und total offensichtlich und so natürlich ist, wenn das sich so zeigt, und in der Regel, nicht immer, aber in der Regel, zeigt es sich so, dann ist es halt so. Dann ist dies halt so. Warum ist der Himmel blau? Warum ist die Wiese grün? Warum haben die Menschen zwei Beine? Warum ist es so? Weil es so ist. Es ist so, das hier, dieses Es, passiert nicht so, transformiert sich nicht so, manifestiert sich nicht so. Es ist das, es ist so. Und so ist es auch dann halt in der sogenannten scheinbaren Schwierige, dass, wenn es nicht ein plötzliches Erwachen gibt, wenn es ein scheinbarer Weg ist, der, wie gesagt, man nicht versichern kann, somit auch keine Garantie dafür kriegt, wann, wie viel Uhr und ob überhaupt, dass halt es bei einem spirituellen Zusammensein, dass dies einfach die stärkste oder größtmöglichste Möglichkeit sein kann. Nicht muss, kann. Aber da alles ist, ist alles möglich. Man kann auch beim falschen Springen aufwachen, beim Essen, beim Duschen, mit Lehrer, ohne Lehrer. Also es besteht keine Abhängigkeit für das scheinbare Ich von einem scheinbaren Lehrer. Denn wenn dies erkannt wird, gibt es keine spirituellen Lehrer mehr und keine Schüler mehr. Wie gesagt, ich wiederhole mich. Einfach nur dies. Einfach nur dies. Doch solange die Kontraktion besteht, scheint es einen besseren Zustand und scheint es erleuchtete Lehrer zu geben. Aber nur scheinbar.
Ich habe doch noch mal eine Frage zu den Gefühlen, dass du vielleicht noch mal was sagen kannst zu den Gefühlen. Weil wenn ich jetzt hier bei dir bin und du das so schön erklärst, dann ist es so offensichtlich, dass nur das gibt. Das ist ganz klar, dass alles andere Gedanken sind. Bloß wenn ich dann zu Hause bin oder in meinem Alltag, dann ist ja noch dieses Phänomen mit den Gefühlen, die einfach so eine Macht zu haben scheinen.
Ja.
Obwohl ich auch mitunter festgestellt habe, dass ein Gefühl eigentlich ein Fake ist. Mhm. Ich habe immer so viel Macht den Gefühlen gegeben und die sind ja auch sehr machtvoll. Aber eigentlich sind sie auch leer.
Mhm, ja.
Aber das wird auch nicht immer gesehen, weil die haben schon, also wenn sie mich dann kalt erwischen, so ein Gefühl, was auch immer, eine Schmerz, eine Verzweiflung, eine Angst. Also gerade auch morgens, wenn ich aufwache, habe ich manchmal so eine Panik, so eine Angst, grundlos einfach so.
Mhm.
Und wie ich damit umgehen kann, oder dann ist dieses offensichtlich, ist es nur das, du liegst im Bett, da ist keine Bedrohung, das hilft mir dann nicht.
Ja.
Klar, die geht dann wieder. Alles kommt und geht. Das wird ja dann auch wieder gesehen.
Ja.
Dann ist es wieder klar.
Mhm.
Aber es ist halt,
ich
da vielleicht noch was dazu sagen könnte, ist der Umgang mit Gefühlen, wie man das wirklich schauen kann.
Ja. Ja, Gefühle sind natürlich von der Ladung her viel stärker als die Gedanken. Das heißt, es ist viel leichter. Also auf dieser relativen Ebene am leichtesten ist ja erstmal zu betrachten den Raum, in dem man gerade sich befindet. Dass man jetzt hier ist, wenn das hier keine Bedrohung ist, in dem Sinne, dass es jetzt hier friedlich ist, dann den eigenen Körper wahrzunehmen, indem man mal kurz auf die Atmung lauscht. Das ist auch noch relativ leicht, wenn man jetzt nicht ganz getrieben ist. Die Gedanken das hat schon was auf dieser relativen Ebene mit Übung zu tun, dass man lernt, diese klar zu sehen und wahrzunehmen. Das ist schon etwas mehr Feinarbeit, könnte man sagen, auf dieser Ebene. Aber die Gefühle haben natürlich eine Ladung, die sehr mächtig ist, die sehr stark ist. Da braucht es natürlich einen ganz festen Anker, könnte man symbolisch sagen, dass man fest verankert einfach in der Präsenz ist oder im klaren Sehen ist, oder wie man das nennen möchte, oder Frieden ist. Das bedeutet, es kommt auch auf die Gefühle an. Ne? Wenn das jetzt so eine beginnende Wut ist, da ist noch ein bisschen Spielraum drin und so, okay, hier ist Wut, ich guck mal schnell hier, was war hier zu tun oder ne, das geht noch. Aber wenn die Wut dann einmal ein Level erreicht hat oder plötzlich das Level erreicht, dann ist die Identifikation sehr stark. Dann will man eigentlich schon das Leid und den Schmerz. Aber man ist dann selber schon zur Wut geworden in dem Moment. Mhm. Weil einfach kein Bewusstsein mehr da ist, was die Wut als Wut erkennt. Sondern man ist eins mit ihr geworden in dem Sinne. Oder andere Gefühle, Angst, Sorgen, Trauer und so weiter. Gut, wie kann man damit am besten umgehen? Ja, in Wahrheit natürlich gar nicht, weil es ist, wie es ist und alles, was ist, das Gesuchte. Aber auf der relativen Ebene gibt es dann natürlich ein paar Impulse, die man geben kann, die dann auch funktionieren können. Und zwar, es ist eine Frage der Aufmerksamkeit, der Energie auf dieser relativen Ebene. Wenn du zum Beispiel morgens aufstehst, nehmen wir das Beispiel mit dem morgens aufstehen, du liegst dann noch im Bett und dann kommt dieses Unwohlsein oder ist vielleicht direkt da, dann geht es darum, dann betrachtest du das erstmal, du nimmst das wahr, du gibst dem Aufmerksamkeit in dem Moment. Und da gibt es zwei Dinge mit der Aufmerksamkeit. Das ist jetzt, im ersten Moment klingt es paradox, aber nachher wird es ganz logisch. Aufmerksamkeit ist ein zweischneidiges Schwert. Es kann zwei Dinge. Aufmerksamkeit kann das stärken, auf was du die Aufmerksamkeit lenkst. Aufmerksamkeit kann aber auch heilen. Also es heilt das, worauf du Aufmerksamkeit lenkst. Aufmerksamkeit ist also ein zweischneidiges Schwert. Es kann beides. Jetzt kommt es darauf an, wie der sogenannte Mensch mit dem Schwert umgehen kann. Wenn wir das jetzt bildlich nehmen. Wenn zum Beispiel das Bewusstsein, dieser Frieden, das Sein, wie wir es nennen wollen, eine gewisse Tiefe und Stabilität erreicht hat auf dieser Ebene, dann könntest du es einfach nur wahrnehmen. Es wäre theoretisch der leichteste Weg. Das heißt, das kann man auch auf andere Beispiele jetzt beziehen, aber bleiben wir bei deinem. Du wachst auf, liegst im Bett und dann kommt Angst, Sorge, Depression, Unruhe, so wie so eine Wand. Bumm, da bin ich. Und dann schaust du einfach so, wie ich dich jetzt anschaue. Das erstmal könnte man sagen, wenn man das jetzt wieder zum Bild zurückgeht, ne, zum Bild jetzt, da ist dann dieses klare Sehen. Das klare Sehen weiß in dem Moment, was klares Sehen ist, und zwar dieser Frieden, der dann da ist. Das ist dieser Frieden, das klare Sehen. Der ist diese Wand von Emotionen, die dir vielleicht auf die Brust und auf den Magen drückt und auch die körperlichen Symptome mit sich bringt. Und die ist dann da und die wird 100% wahrgenommen. Die wird sogar dann in einem Moment mehr wahrgenommen, als wie wenn du am Träumen bist. Ein Mensch, der in dem Sinne hellwach ist, wenn der mal Kopfschmerzen hat, sind die intensiver, weil er ist sensibler. Wenn ich jetzt viele Gedanken habe, ich muss hier, ich muss da und hier und da und da, und dann piekst mich irgendwas. Das Pieksen kriege ich nicht so gut mit, weil ich hatte so viele Baustellen in meinem Kopf, dass das Pieksen gerade noch so durchkommt. Wenn der Kopf leer ist und jetzt piekst mich was, dann ist das viel deutlicher. Und nachher, wenn man mal durch ein Elektrogeschäft geht, dann spürt man den Elektrosmog. Wenn man in einer Stadt lebt, dann spürt man die ganzen Antennen auf den Dächern und die ganzen manipulativen Geschichten. Man ist sensibler. Sensibilität heißt nicht unbedingt, man ist unbesiegbar, sondern man ist viel verletzlicher, viel zarter, man kriegt viel mehr mit. Gleichzeitig ist da auch ein energetischer Schutz, der besser damit umgehen kann. Es ist so auch wieder zweiteilig. Man kriegt mehr mit, man spürt mehr, es ist alles intensiver. Gleichzeitig ist auch die Resonanz mit dem sogenannten Guten da, was natürlich auch Schutz bietet. Es ist auch hier zweiteilig. Aber wenn du aufwachst morgens und es besteht die Möglichkeit, und das ist das, was bereits von selbst passiert, könnte man jetzt auch mal sagen, dass diese Wand von Leid, von Druck, die auf dem Körper sich ausübt, das heißt, das Emotionale plus die körperliche Wirkung darauf, das ja sowieso gleichgeschaltet ist. Emotionen spürt man ja im Körper auch und die entladen sich ja auch im Körper. Es ist ja letztendlich Emotionen mehr im Körper. Betrachtest du einfach. Und dann kommt der Frieden. Da kommt dieses bedingungslose Zulassen. Einfach wie das mit dem Kind. Wenn das Kind weint, es in den Arm nehmen. Nicht sagen, nee, ich will kein weinendes Kind, sondern komm her. Du nimmst den Schmerz an, die Symptome, du nimmst alles an und schaust nur. Nur schauen, reines Schauen. Und dann ist ja diese Süße in dem Schauen. Du schaust weiter, die Süße kommt und dieser Frieden und du schaust, der Schmerz wird deutlich, die Symptome werden deutlich. Du schaust, du schaust, du schaust. Und dann ist keine Energie mehr da. Der Schmerz sagt, jetzt komm, sag Widerstand, gib mir Energie. Sag, du willst mich nicht, damit ich Energie habe. Und du sagst, nein, ich will dich. Symbolisch, du sagst das nicht, nur mal symbolisch jetzt. Nein, du bist willkommen. Das ist das Ende. Dann wird sich das zu seiner Zeit auflösen. Aber du wirst in dem Moment nicht leiden. Es wird Leid vielleicht noch da sein. Du wirst noch die Emotionen wahrnehmen, die Symptome wahrnehmen, aber du wirst trotzdem in Frieden sein. Und das ist das, zu was das gedankliche Ich wieder keinen Zugang hat. Es kann sich nicht vorstellen, glücklich zu sein und gleichzeitig Leid zu erfahren. Das kann es sich nicht vorstellen. Aber so ist es. Es gibt nur Sitzen und Stehen gleichzeitig. Und das, was das gerade versteht, ist schon nicht mehr das Ich. Das, was das da gerade versteht, ist schon nicht mehr das Ich. Das ist das, was hier scheinbar redet. Und das wäre die Möglichkeit, die besteht, wenn eine Festigung da ist. In dem Sinne. Jetzt, wenn aber man morgens aufsteht und man schaut das jetzt an und man merkt, nee, es wird nichts. Irgendwie, das wird noch stärker, noch mehr irgendwie. Man spürt intuitiv schon, dass das ist jetzt gerade nicht möglich. Das kann ja sein. Es gibt ja auf dem scheinbaren Weg Phasen, wo man mehr energetische Phasen hat, wo man in Flammen steht. Und dann gibt es Tage, wo man denkt, wer hat den Hahn zugedreht? Der ist ja komplett zu, der ist ja nichts mehr, obwohl man nichts anderes macht. Das sind diese energetischen Phasen, die Umbauphasen, könnte man sagen. Das ist, kann man sehen, wie man möchte. Dann muss man magisch arbeiten, technisch arbeiten. Man kennt das Prinzip der Energie und man nutzt sie dann für sich auf dieser Ebene. Das heißt, bildlich gesprochen, du liegst im Bett, da kommt das Brummen, schauen geht nicht, dann lauschst du. Vielleicht ist draußen ein Vogel am Zwitschern, weil du außerhalb der Stadt wohnst. Oder vielleicht hast du die Heizung im Winter schon an, dann ist da immer so ein leichtes Pfeifengeräusch in den Heizungen. Du musst ein Geräusch suchen, was sehr viel Mühe kostet, es wahrzunehmen. Denn wenn die Aufmerksamkeit, wenn das die Emotion zuschlägt und du suchst dir einen Punkt aus, der leicht ist für dich wahrzunehmen, dann brauchst du auch nur wenig Energie zu dem Punkt hinzulenken, den du wahrnimmst. Und dann behält die Energie, dann behält die emotionale Ladung vielleicht 50% oder 60% der Energie, weil das, was du wahrnimmst, nur 40% benötigt. Wenn wir das Beispiel mit 100% jetzt nehmen, um was bildlich zu verdeutlichen. Wenn du dir aber ein Geräusch aufsuchst, was 99% Energie braucht, vielleicht sogar 100, können wir lauschen kurz. Man hört ja schon draußen die Geräusche. Die brauchen schon mindestens 70, 80. Aber hier hört man noch was an den Heizungen minimal. Das braucht schon 90 oder 100, je nachdem. Dann, guck, du hast schon das Thema gerade vergessen, worum es ging. Du warst gerade so bei der Heizung, dass das Thema gerade schon nicht mehr da war für einen Augenblick. Wenn du jetzt bei der Heizung, wenn du bei diesem Heizunggeräusch bleibst, das so fein ist, dann weißt du gar nicht mehr, dass du hier sitzt gerade. Das nur noch. Und dann ist da wieder dieser Frieden, diese Süße, dieses das, was ohne Zweites ist. Und dann, ah ja, ich liege hier morgens im Bett, im Bett, der Vincenzo sagt, ich soll mal, ist das schon weg, die Emotionen, dann stehst du auf. Das ist dann einfach ein technisches Energiephänomen. Du lenkst die Energie von der Emotion, vom Leid, vom Schmerz 100% um auf was anderes. Und dann ist es erstmal weg. Erstmal weg. Es ist zum Teil Pflegschusterei. Es ist zum Teil Pflegschusterei. Es ist jetzt nicht wirkliche Heilung, aber es ist erstmal weg, dass man aufstehen kann, motiviert ist und dann kommt die richtige Heilung. Die richtige Heilung ist zulassen. Irgendwann mal wird die Emotion irgendwo wieder klopfen und sagen so, das hast du eben gut geschafft, das hast du da gut geschafft, aber jetzt bin ich da. Und dann sagst du, ja, das ist ähnlich wie mit einem Kind, manchmal hat man nicht die Zeit, dann sagt man, komm, nimm dir einfach jetzt da ein Stück Schokolade und oder ja, komm, darfst du ausnahmsweise, ich kann jetzt nicht. Und nachher, wenn man dann Zeit hat und alles erledigt hat, nee, so, heute nichts mehr Süßes, jetzt habe ich Zeit, jetzt können wir beide, jetzt habe ich Zeit, mich durchzusetzen, im Motto. Um dem Kind natürlich was Gutes damit zu tun. Denn wir wissen, wenn man Kindern alles gibt, was sie wollen, ist schlecht für deren Entwicklung. Und so kannst du dann nachher in dem Beispiel auch sehen, so, jetzt kommt die Emotion, das ist okay, jetzt bin ich wach, aufgestanden, habe alles erledigt, jetzt habe ich Zeit für dich. Gut, ich will dich nicht, du tust mir weh, aber komm, Frieden. Ich nehme dich an, ich liebe dich, komm, Frieden. Ich will dich nicht, aber du bist willkommen. Und das ist dann wieder symbolisch, steht das für klares Schauen. Diesen Frieden spüren. Denn in diesem klaren Sehen, das ist Zulassen. Zulassen heißt, wenn man etwas klar betrachten kann. Jetzt denken manche Leute, aber wenn ich etwas klar betrachte, was ich nicht will, kommen sofort Widerstände. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Das kann man doch auch klar betrachten. Man kann doch das Ja zum Ja betrachten und das Nein zum Ja betrachten. Also lässt man auch die Widerstände zu gegen das, was man klar sieht. Klares Sehen bleibt. Da ist immer ein klares Wahrnehmen von dem, was sich scheinbar zeigt. Also auch, dass man das nicht akzeptiert und nicht zulassen kann. Ich will, aber ich kann nicht. Das kann man beides sehen. Also ist man weiterhin im klaren Zulassen, im klaren Sehen. Und dann, in dieser Entspannung, in dieser Akzeptanz vom klaren Sehen, kommt dann das, was Transformation, was Heilung, was Licht, was Liebe ist. Und alles, was dem Licht ausgesetzt wird, wird selbst zu Licht. Genauer gesagt, erkennt sich selbst als Licht. Das heißt, du hilfst dem Schatten, sich selbst zu erkennen. Licht. Der ist nur Licht. Und das ist dann die Heilung in dem Sinne. In Notfällen Pflegschusterei betreiben und einfach die Aufmerksamkeit auf einen Punkt lenken, damit das, was du gerade nicht annehmen kannst oder wie auch immer, die Energie entziehst. Okay, gut, frei. Aber dann letztendlich irgendwann, es wird so, du brauchst es dann nicht suchen, du brauchst dich nicht abends hinsetzen, so jetzt kommen Emotionen. Die wird sich auch im Äußeren manifestieren. Unterdrückte Emotionen, vielleicht von Wut, kommen dann im Außen, dass sich Leute anrempeln, du weißt nicht warum. Weil die Menschen kommunizieren miteinander, mit einem Energiefeld. Und es ist egal, ob der Verstand denkt, alles ist gut. Die Emotionen hier drin können dann in dem Sinne negativ gestellt sein und dann das im Außen anziehen. Somit ist das Äußere immer ein Spiegel zu erkennen, was in einem wirklich vorgeht. Die äußeren Lebensumstände können einem immer dabei helfen zu erkennen, was in einem wirklich vorgeht auf dieser Ebene. Und dann ist die Vertiefung. Du gehst zum Satsang als Beispiel. Jetzt hier, der Frieden ist da. Du, was weiß ich, du meditierst, du gehst in den Wald. Alles, was dir gut tut. Vielleicht tut dir auch gut, in einer Stadt rumzulaufen. Das kann auch sein. Also, je nach Mensch. Und dann, letztendliches Ziel ist der Frieden. Der Frieden ist da. Und in dem Moment ist klar, einfach nur dies. Egal, was dann kommt, Leid, Trauer, welche Emotionen auch immer. Sie sind da, man spürt sie deutlicher als vorher, weil der Kopf halt klar ist, aber man weiß augenblicklich einfach nur dies und dann kommt die Transformation. Ja. Und dann bleibt nur noch das in seinem Ganz übrig. So könnte man sagen, dann ist nur noch das da. Und das ist im Prinzip das Heilungsprinzip, das ist wahre Heilung. Du stehst auf und wumm, der Frieden ist da und das kommt und augenblicklich, aha, einfach nur dies als das, dies als Emotion, dies als Schmerz, dies als alles und nichts und dann zu seiner Zeit. Und selbst dieses Notfallprogramm mit Energie abziehen ist auch schon das. Und die letztendliche Erkenntnis, es gibt keinen Vincenzo. Es gibt nicht jemanden, der auf der Couch sitzt und ein zweischneidiges Schwert mit als Werkzeug bekommen hat, ein Notfallprogramm, wie man Energie abzieht und ein richtiges Programm, wie man wirklich heilt. Sondern all dies, was ich gerade gesagt habe, all die verschiedenen Möglichkeiten und Situationen sind das, was ist. Das ist es.
Dankeschön.
Bitte.
Du hast ja das schon gesagt mit dem Spiegel. Und ich finde, das Ganze geht für mich einfacher, wenn ich für mich bin.
Ja.
Wenn da jemand ist, meine Partnerin zum Beispiel, und sie kritisiert was oder sie ist irgendwie in einer Emotion drin und ich fühle mich betroffen.
Schön, dass du das direkt schon sagst.
Dann finde ich es noch viel anspruchsvoller. Dann versuche ich manchmal auch für mich in dieser Ruhe zu finden und in diesen Frieden. Aber manchmal steigert das noch die Emotion da drüben. So im Sinne von
wunderbare Erfahrung.
Und das finde ich so den größten Challenge.
Ja. Das ist sehr schön, dass du das gerade ansprichst. Sehr schön. Das sind Dinge, über die wollte ich längst mal gesprochen haben. Nur das ist so natürlich, dass man vergisst, dass es mal nicht so war. Und deswegen vergisst man vieles. Das ist etwas, was auch hier bei dem sogenannten Vincenzo sehr oft der Fall war, dass viele Menschen dann richtig außer sich sind, wenn der andere nicht mehr mitmacht. In diesem sogenannten Spiel von wir unterstützen uns gegenseitig, dass es jetzt hier gleich richtig knallt. Dass man praktisch sich die Wut gegenseitig füttert. Komm, ein Löffel für dich, ein Löffel für mich, bis die Teller fliegen zum Beispiel. In Italien geht das schnell. Da.
Ja, manchmal kommt es ja so weit, dass ich dann auch einsteige und dann gibt es Krach und so weiter.
Genau, das
weit
ist.
Ja. Und manchmal nicht. Ne? Dann merke ich, ich bin irgendwo draußen, aber es geht weiter.
Du meinst, wenn du das Haus dann verlässt oder wo auch immer das war?
Ja, draußen mehr innerlich so. Ich versuche mich da nicht reinzustürzen in diesen
Konflikt. Ah, du meinst jetzt aus der Perspektive?
Konflikt so.
Ja. Da kann man auch zwei Sachen wieder zu sagen. Also mindestens zwei. Schau. Es ist fast ähnlich wie das, was ich da gesagt habe, aber fast, nicht ganz. Wenn zum Beispiel jetzt ein Mensch anfängt, bewusst zu werden, er spürt den Frieden, er kommt und geht, er kommt und geht, so scheint es zu sein, so wird es empfunden und so wie man es empfindet, so ist es dann für einen. Und der Partner ist jetzt auf demselben Weg, dass er diesen Wandel, dieses Auf und Ab genau weiß und kennt, dann ist es viel leichter. Das heißt nicht, dass dann Streit unmöglich ist. Nein, weil man kann sich ja nicht synchron auch darauf einstellen. Das heißt, der andere hat gerade die Phase, wo er, wow, einfach nur dies, und der andere, wow, dies ist wieder weg und jetzt bin ich sauer und jetzt bin ich gemein und wenn ich das nicht spüre, darf der andere das auch nicht spüren und dann... Das kann ja auch sein, ne? Aber es kann auch sein in solchen Beziehungen, wo beide auf dem Weg sind, dass man aneinander Rücksicht nimmt und weiß, okay, der hat jetzt genau die Phase, ich weiß, es geht nicht um mich, ich weiß, es geht nicht wirklich um, dass das Wetter draußen so oder was auch immer gerade, er ist einfach gerade scheinbar abgeschnitten von dem, was Wahrheit ohne Zweites ist. Gut, ich verzeihe ihm oder ihr und dann wäre das eine relativ angenehme und leichte Beziehung auf diesem Weg wo beide einander reifen und sich auch energetisch unterstützen. Aber es kann auch die Tage geben, wo bei dem anderen das Loch ganz tief ist, der Schmerz ganz groß ist und dann, dass er dann einfach das ausagieren muss. Und dann kann der andere, der vielleicht in dem Moment in Frieden ist, das dann auch nicht vielleicht gut machen, indem er den Frieden ausstrahlt und den anderen damit vielleicht besinnt oder beruhigt oder wie auch immer. Dann liegt es nachher an dem, der gerade im Frieden ist, ob er das annimmt und sagt, okay, gut, tut mir leid, oder ob er da auch selbst mit provoziert wird und dann mit einsteigt. Das kann der sich aber nicht aussuchen, weil wenn du zum Beispiel jetzt angegriffen wirst, das kann ja auch manchmal zu Recht sein, manchmal zu Unrecht sein, aber lassen wir mal Recht und Unrecht auf Seite. Wenn du halt angegriffen wirst und da besteht die Möglichkeit, sich damit nicht zu identifizieren, mit dieser Energie, die dann kommt, die sich negativ anfühlt, dann hast du natürlich in dem Moment dann die Kontrolle, könnte man sagen, auf dieser Ebene, dass du dann versuchst, es zu beruhigen, und wenn du merkst, nee, der andere wird noch viel wütender, weil du versuchst, ihn davon wegzubringen, sich am besten dann versuchen, zurückzuziehen. Das sind die zwei Möglichkeiten. Den anderen dann versuchen zu beruhigen oder sich zurückziehen versuchen. Aber es gibt Fälle, da kann man einfach nichts tun. Der andere wird sauer, wenn man nicht drauf eingeht. Der wird noch wütender, wenn man sagt, beruhig dich. Das ist ein ganz schlechtes Wort. Wenn einer wütend ist, zu sagen, beruhig dich, kann ich nicht empfehlen. Und sich zurückziehen kann natürlich auch, wo willst du jetzt wieder hin? Stopp, bleib hier, ich schließe die Tür ab. Das kann natürlich auch passieren. Also das sind so Momente, da muss man manchmal einfach totale Hingabe haben und durch. Aber in dem Moment, wie gesagt, hier gibt es keine Moral, kann man dann auch aus dieser Liebe raus sagen, okay, je nach Situation, was passiert ist, hör mal, ist okay, aber ist gut jetzt. Bis hierhin ist okay, aber jetzt ist gut. Und man kann auch, Entschuldigung, ist der natürliche Zustand, bleiben wir bildlichen, man kann auch aus diesem Frieden heraus mal auf den Tisch schauen. Und dann hat man, wenn man selber dann mal schreit, doppelt so lauten Sound, weil man halt mehr Energie zur Verfügung hat. Es gibt kein richtig und falsch. Es kann sein, dass jemand, um wach zu werden, das mal braucht. Wie wir gestern im Zen das Beispiel mit der Nase umdrehen hatte, der Schüler Leuchten erlangt hat. Es kann auch mal sein, dass einer dir Unrecht tut und du ihn dann mal ganz bewusst aus diesem Frieden mal ansagst, so jetzt ruhig. Es muss nicht immer sein, okay. Es kann es gibt keine Richtlinie. Das ist intuitiv. Mal Stopp und mal okay. Es ist individuell, es kommt drauf an. Aber in der Regel ist es so, wenn man identifiziert ist mit Schmerz, will man den Schmerz. Man will den anderen provozieren, weil man ist dann verliebt in Hass und Wut. Und dann will man sich richtig dran da drin baden und dann will man den anderen, komm, mach die Party mit, ich will mit dir zusammen da drin jetzt baden in dieser Party. Und dann weiß man, den kenne ich schon 10 Jahre oder 20, den seine Knöpfe kenne ich, ich drücke jetzt den Knopf. Wenn der nicht klappt, dann hat er ja noch irgendwo vielleicht ein Spielzeug, wo man mal dran geht. Also der Partner kennt natürlich dann die Knöpfe und er wird dann in dem Moment alles versuchen, um dich da auf seine Seite zu bringen. Und wenn du dann selber identifiziert bist, musst du mitmachen, der Streit wird vorübergehen. Und wenn die Wohnung noch steht und noch ein paar Teller und ein paar Tassen im Schrank sind, okay, alles verziehen, wir versuchen es nochmal. Und vielleicht beim nächsten Mal ist der eine so bewusst, dass er den anderen im Bewusstsein ansteckt, oder beide sind bewusst, oder beide haben Verständnis. Das ist einfach ein energetisches Spiel, da rollen Kugeln und dann, je nachdem, wie sie gerade offen oder nicht offen sind, folgt halt die Manifestation drauf, könnte man sagen. Beruhigen kann ich dir sagen, es ist alles okay. Erleuchtung hat nichts damit zu tun, wenn es überhaupt Erleuchtung gäbe. Wir nehmen jetzt mal das Beispiel, dass man immer happy und Frieden und ruhig. Nein, man kann auch mal in einer Beziehung sein, wo Bewusstsein ist und man trotzdem mal streitet und danach halt zusammen wieder ein Eis essen geht. Es ist alles Liebe. Solange es natürlich nicht unter der Gürtellinie geht und dann da irgendwie Gewalt angewendet wird oder da sind Kinder und vor den Kindern fliegen Teller. Und das ist natürlich nicht sozial. Das geht natürlich nicht. Da muss man natürlich dann wirklich auch Hilfe sich suchen von Menschen. Also da haben wir zum Beispiel einen Satsang-Besuch oder einen Therapeut-Besuch oder einen Berater-Besuch. Wichtig, wenn so eine Situation da wäre. Aber wenn jetzt keine großen Schäden passieren und das alles im Rahmen der Vernunft noch passiert, dann ist das okay. Mal ist man bewusst und widersteht dem und steckt den anderen mit Bewusstsein an. Mal schafft man es nicht, der Knopf funktioniert und dann muss man es ausagieren. Dann verträgt man sich wieder und geht ins Kino wieder. Das ist okay dann. Aber ich kann dir da wirklich nur den Tipp geben, wenn du bewusst bist und der Partner nicht, und der wird immer wütender, weil du nicht drauf eingehst, dass du verstehst, warum das so ist. Weil er die Wut von dir will. Und dann hast du wirklich schon die Möglichkeit, beruhigen, ohne zu beruhigen, zurückziehen und vielleicht das Experiment mal mit einer vorsichtigen Grenze setzen. Aber es wird letztendlich nichts Schlimmes passieren, wenn es ausagiert wird, danach ist wieder ein Neuanfang. Und beim nächsten Mal wird es vielleicht dann wieder. Also Bewusstsein ist der Schlüssel. Wenn natürlich jetzt bei dir ein Peng passiert, das ist vielleicht noch am Schluss vielleicht wichtig zu sagen, dann hat man nicht mehr diese Beziehungen. Es gibt ja Menschen, die sind jahrelange Beziehungen, die sich nur streiten und dann immer wieder vertragen. Und irgendwie, wenn sie dann den Partner wechseln, nehmen sie einen neuen und nach 3 Monaten machen sie mit dem genau das Gleiche, was wir vorher gemacht haben. Sie streiten wieder. Das ist so ein Muster. Das Muster ist alt, das ist aus der Kindheit. Vielleicht haben die Eltern sich immer vor den Kindern gestritten und dann denken die Kinder, das ist normal, natürlich unbewusst, dass man sich streitet. Und dann suchen die auch immer sich die Leute aus, den Partner aus, mit dem man streiten kann. Oder man hat halt Traumen im Leben, die man dann unbewusst verdrängt und dann manifestieren die sich gegenüber als ein Partner, der einem dann die Heilung anbietet, zu erkennen, was in dir noch unbewusst ist. Weil man lehnt ja am anderen immer das ab, was man an sich selbst nicht mag.
Das ist ja der Spiegeleffekt.
Genau. Alles korrekt. Alles, was ich an mir selber liebe, akzeptiere ich auch im anderen. Was ich an mir selbst ablehne, verurteile ich im anderen. Und wenn du, in dem Sinne, du kannst es nicht erkennen, aber wenn Erkenntnis passiert, dass es nur das gibt, dass alles das Gesuchte ist, dann kennst du deine scheinbaren Macken, deine scheinbaren Vorzüge, weißt aber, dass sie beides dasselbe sind, Liebe. Und dann bist du mit dir auf relativer Ebene, bildlich gesprochen, im Reinen. Und dann kannst du jeden Mensch, so wie er ist, so verrückt wie er ist, akzeptieren. Das heißt, du willst nicht jeden heiraten, aber du kannst ihn zumindest oberflächlich, indem du einfach nur ihn als Mensch so annimmst, akzeptierst, mal Hallo sagst oder einfach nur weitergehst, zulassen, weil du in dir alles vereint hast, in dem Sinne. Und wenn jetzt ein plötzliches Erwachen passiert und der Partner ist jetzt nicht, also es geht jetzt hier um Frequenzen. Wenn zwei Menschen einander finden, dann stimmt die Frequenz, dann stimmt die Resonanz. Und sie ist vielschichtig am Laufen. Nicht nur das Resonanz stimmt mit den gleichen Interessen, den gleichen Schwingungen, sondern das Leid passt auch zu den beiden Menschen. Das Glück passt zu den beiden Menschen. Da ist alles aufeinander abgestimmt. Das hier, was die ganzen Körperfunktionen gerade regelt, das macht keine Fehler. Das Göttliche macht keine Fehler. Kein Mensch kann die Körperfunktion nur eine Sekunde aufrechterhalten. Das sind so viele komplexe Dinge, die hier abgehen. Aber das kann das hier, da, plus überall gleichzeitig. Und hat immer noch hier genug. Also es ist unbegreiflich, diese Macht, wenn man es mal so nennen möchte, was in Wahrheit aber Liebe ist. Und wenn diese zwei Menschen sich finden, weil sie resonanztechnisch exakt passen, dann heißt das nicht nur, dass sie nur passen, weil sie beide den Süden mögen, sondern sie passen auch exakt, weil der eine das Leid hat, der andere hat das Leid und zusammen bilden sie den Schlüssel, dass beide ihr Leid im anderen erkennen können, als Reaktion. Es ist vollkommen das Göttliche. Also es ist perfekt, man hat immer den richtigen Partner. Der Partner, den man gerade hat, ist genau der oder die, die man gerade braucht, um zu erkennen, dass man nichts braucht. Und dann kann man trotzdem 100 Jahre zusammenbleiben und verheiratet sein und Kinder und glücklich sein. Aber zuerst ist er der Spiegel, der Partner. erstmal die Anziehung im Außen, optisch, danach die Gefühle da, hier, so wie das meistens so passiert, auf den ersten Blick, der zweite, dritte, vierte Blick. Und irgendwann mal kommt ein Blick, wo man sagt, nee, das nicht. Und das ist der Fehler. Das ist die falsche Erziehung. Das ist die Kopfschmerztablette bei Kopfschmerzen. Statt, was will mir das sagen? Auf Kurs wiederkommen. Nein, weg damit. Und das ist das bei Beziehungen. Was will dir das sagen, dass du manchmal angegriffen wirst? Vielleicht räumst du die Spülmaschine nicht aus. Vielleicht räumst du sie einfach aus. Vielleicht willst du das sagen, dann hast du das nicht mehr. Vielleicht, ne, man muss ja gucken, nicht immer nur, warum macht der das? Was macht der? Was mache ich überhaupt, dass der das? Verstehst du? Vor eigener Tür kehren, da also beides betrachten. Und dann hat man halt einander in einem ganzheitlichen Paket die Möglichkeit, die Erkenntnis auf dieser relativen Ebene, scheinbar, Heilung zu finden. Ah, ich lehne das Verhalten ab. Was hat das mit mir? Ah, ja, bei mir ist das. Ah, deswegen ziehe ich dann. Und ah, was will mir das? Ah, das sind so kleine Erkenntnisse. Die müssen nicht sein, um das zu sein, was du bist. Aber sie können trotzdem passieren. Und gleichzeitig, da sie passieren und nicht passieren, sind sie schon das, was ist. Es gibt nur das. Man kann ja nichts richtig machen. Deswegen, wenn es sich dann so zeigt, dann reifen Beziehungen. So reifen sie. Beziehung heißt nicht, so, ich habe dich kennengelernt, ich habe dir was ausgegeben, jetzt musst du mich heiraten und jetzt sind wir zusammen, bis der Tod uns scheidet. Das ist eine Vorstellung. Wahre Beziehungen sind, dass man täglich sich aufeinander in Liebe abstimmt. Dass man sich aufeinander täglich in Liebe einlässt und energetisch sich auch gegenseitig also nicht anpasst im Negativen, sondern sich stützt und zusammenreift und wandelt. Und wenn der eine irgendwann mal sagen würde, als Beispiel jetzt, in einem spirituellen, wenn jetzt ein Mensch auf einem spirituellen Weg ist und der andere macht mit, ist immer eine schöne Kombination. Oder der andere macht nicht mit, aber sagt, ich finde das toll. Es ist nicht meins, aber ich finde das toll, dass du das machst. Ich sehe, wie du aufblühst. Ich unterstütze dich darin, soweit ich kann. Meins ist es nicht, aber du hast meine volle Verständnis dafür, dass du das ein Leben lang von mir aus weitermachen kannst. Das ist auch super. Das ist auch super. Das würde auch passen. Aber wenn man dann einen Partner hat, der sagt, nee, das ist Quatsch, das ist Blödsinn, balla balla hier jetzt. Schluss jetzt. Nehmen wir das Geld und gehen lieber mal auf Mallorca Bier trinken, als so für einen Blödsinn das Geld auszugeben. Man hat vielleicht diesen Mensch kennengelernt, wo man auch das gerne getan hat. Was natürlich auch das ist. Also ist nichts dagegen. Bier trinken auf Mallorca ist auch das. Aber wenn zwei Menschen einander finden, die gerne auf Mallorca Bier trinken, dann passt es. Wenn der eine auf einmal oh ja, und der andere dann nicht, dann kommt es zur Trennung. Keine böse Trennung, wie du bist nicht gut genug oder nein, sondern es passt halt nicht mehr. Das ist dann einfach der Lauf der Dinge. Als Kind will ich Spielsachen. Und dann sage ich, ich will niemals die Spielsachen nicht haben. Und als Erwachsener erinnere ich mich gar nicht mehr, was für Spielsachen ich hatte. Das ist einfach Reifen, das ist einfach Entwicklung. Es ist halt nicht bei jedem so vorherbestimmt, dass man einen Partner hat, mit dem man ein Leben lang einander sich ergänzt. Bei manchen ist es so, dass man eine Entwicklung hat und dann passt der Partner nicht mehr. Und dann kommt wieder einer, der gerade zu dieser Entwicklung passt. Das kann auch passieren. Aber in allen Fällen ist da nur das, was Liebe, was Frieden ist, was man glaubt hier zu spüren, was in Wahrheit einfach ist. Und das ist Intelligenz und das ist Heilung. Und das kann Beziehungen, die gerade nicht funktionieren, wieder angenehm und schön machen. Das kann wissen, was man gerade zu tun hat, wenn der Partner wütend ist und man selber in Frieden ist, wie man da am besten mit umgeht, ob man jetzt zurückgeht, weggeht, still bleibt, beruhigt oder eine Grenze setzt, den Partner vielleicht selber da in diese Freude bringt. Das kann sich alles dann spontan wie von nichts zeigen. Aber es gibt kein Rezept. Du sagst mir dies und ich sag dir das und das machst du. Das Leben ist Mysterium, es ist individuell. Aber das ist der Schlüssel zum Glück. Können wir nochmal Jesus zitieren. Achtet nicht darauf, was ihr morgen tragen, kleidet oder essen werdet oder wo ihr wohnen werdet oder wie ihr damit umgehen werdet. Trachtet nur nach dem Höchsten und seiner Gerechtigkeit, also seinem Lauf. Alles andere wird euch dazugegeben. Weil letztendlich wollen wir gar nicht, was wir wollen. Wir wollen es auch nicht so, wie wir es wollen, letztendlich. Wir wollen nur glücklich sein. Wir wollen nur einfach hier sein, wo wir gerade sind und das Gefühl haben, ist es nicht schön. Und das bist du schon. Und dann kann es auch schön sein, wenn der Partner dich anschreit, obwohl du vielleicht nichts gemacht hast. Und dann kann es auch schön sein, dass sich von Zauberhand eine Lösung einstellt oder nicht. Und wenn das noch im Wandel ist und selber noch nicht scheinbar stabil ist, ist es auch überhaupt nicht schlimm, wenn man einmal mitmacht, solange da keine großen Schäden passieren. Und wenn ein großer Schaden mal passiert, gut, dann ist es passiert. Da hatte keiner eine Wahl, war eine Identifikation, da kann keiner sagen, ich sehe das, also bin ich das nicht. Dann ist es so. Und danach zieht man Bilanz und guckt, ob es und wie es weitergeht. Aber das ist das, was ich vorgestern meinte. Allein auf so einem scheinbaren Weg zu sein, ist schon Gnade. Dass man überhaupt die Möglichkeit hat zu erkennen, Walt Disney ist eine Illusion mit dem Happy End. Das brauche ich mir also keinen Kopf zu machen, dass ich irgendwie was falsch gemacht habe. Man muss nicht jeden Monat den Partner wechseln, nur weil man mal gezahlt hat. Man kann auf einmal erkennen, dass Streiten auch das ist. Und dass man aus Streit auch etwas entnehmen kann und auf der relativen Ebene. Und dass das alles auch nochmal eine Vertiefung ist. Dass das Leben halt so ist und dass dieses Auf und Ab auch das ist. Sonst wären wir zu dieser Kaugummi-Gesellschaft. Nur hier, neu, tausch ein, Prämie hier, kriegst du das umgetauscht, das hier, ja, Payback hier, da und da. So dieses Konsum, dieses. Und dieses Konsum machen wir dann ja auch mit den Kindern, mit den Partnern. Wir werden so programmiert, so, ja, tauschen, dann machen wir. Ich will mal nach Amerika, Kind 3 Monate abgeben, ist egal, weint ein paar Minuten, dass die Mama und Papa, Hauptsache wir sind dann. So dieses Gefühl von Liebe, der Mensch wird abgekühlt, der Mensch ist nicht mehr Mensch, es geht nur noch um Konsum, Konsum, mehr, besser, mehr. Und dann das lächerliche Ergebnis, auf dem Sterbebett, das habe ich alles gemacht. Und doch kein Glück. Jesus sagte, das Leben ist so groß, die Mühe und so klein der Lohn. Und wer vor Gott arm ist, ist im Himmelreich. Arme Geister. Die Yachten kann man behalten. Die waren nicht schuld, dass man unglücklich war. Die Yachten sind auch das gewesen. Ja.
Danke.
Ja, bitte.
Wirkliche Liebe da ist zwischen den Menschen, zwischen Paaren zum Beispiel, verlieren die Muster dann an Gewicht, die Muster, die man, die psychologischen Muster, die man nicht hat.
Okay, wie meinst du das mit Liebe? Liebe jetzt in dem Sinne, wie man das aus dem Gewöhnlichen kennt, dass die Anziehung da ist?
Nee, oder also das passiert natürlich auch, ja. Aber wirkliche Liebe.
Sprichst du von dem, was ich ja. Liebe nenne, diese lebenslose Liebe, ja. Dieser Frieden, ob dann die Muster verblassen?
Ja.
Auf relativer Ebene verblassen sie sehr, sehr, sehr und genauer gesagt gibt es sie gar nicht mehr. Sie bestehen dann noch, aber als das gewusst, ohne zu wissen. In einfachen Worten, wie Goethe schon sagte, der Charakter bleibt, nur wird milder. Ein Charakter besteht ja aus Gedanken, aus Konditionierungen, aus Mustern. Also wenn die Muster milder. Das heißt, der eine hat vielleicht die Macke, dass er ein Hemd zweimal, dreimal hintereinander anziehen will. Und dann sagt der Partner, die Frau vielleicht, nee, das Ding ist jetzt in der Wäsche. Das geht nicht. So, gut. Das sind vielleicht Muster, aber die sind dann mild. Dann macht der Mann vielleicht kein Fass auf und sagt, oh, wie kommst du so dann? Okay, gut, dann nehme ich die zweite Wahl. So, dann hat er ein anderes Hemd in der Hand. So, die Charakterstruktur, bestimmte Muster, die bleiben, aber die sind transparent, die sind mild auf relativer Ebene. Die stellen kein Hindernis mehr dar, eine gesunde, wie es ursprünglich geplant war, Beziehung zu sein oder zu leben. In dem Sinne. Aber was letztendlich passiert, wenn die Liebe da ist bei zwei Menschen, wo das klar ist, dann empfinden die sich beide nicht mehr als Mensch, sondern als das und es gibt nur das. Und dann ist natürlich immer noch die gesetzmäßige Ordnung da. Wir sind Menschen, wir sind hier, wir lieben uns. Und dann ist das aber wirklich eine sehr angenehme und schöne und tiefsinnige Sache. Und man schaut sich an und man weiß sofort, was der andere gerade hat, was er denkt, was ihm vorgeht. Und dann ist man, wie gesagt, auch nicht mehr so, ich will, ich brauche, jetzt mach mal. Sondern jeder bemüht sich um den anderen, ihn zu dienen. Und das ist Freude, jemand anders zu dienen. Also vorher dachte man, dienen ist eine Bestrafung. König sein ist eine Freude. Und auf einmal stellt man fest, dass dienen eine Freude ist. Zu geben, das ist eine Riesenfreude. Es ist mehr Freude zu geben, als nur zu nehmen. Aber es steht natürlich sowieso im Ausgleich wieder, im Gesunden. Und so können zwei Menschen dann wirklich eine schöne Beziehung haben. Aber auch dort, jetzt kommen wir zum Aber, weil das hier hat nichts mit Moralität zu tun. Es ist bedingungslose Liebe. Bedingungslos. Sonst wäre es nicht bedingungslos, wenn es jetzt Bedingungen gäbe. Das ist eine Möglichkeit, die wahrscheinlich die wahrscheinlichste ist, wie ich es gerade beschrieben habe. Aber es kann auch sein, dass dann zwei Menschen nach wie vor ihren Charakter vielleicht etwas mehr haben, dass sie beide temperamentvoll sind und dann doch täglich mal für eine Kleinigkeit sich kurz anschreien. Aber in dem Moment ist ein Wissen da, nicht konzeptuell, was das alles ist, was gerade hier passiert. Und dann wird daraus kein Ding gemacht. Dann einfach fertig? Ja, ich auch. So, komm, dann geht's, gehen wir aber. Das kann auch passieren. Es kann auch sein, dass zwei Menschen dann paar Jahre zusammen sind und obwohl sie theoretisch nichts miteinander zu bearbeiten hätten, weil klar ist einfach nur dies, dass dann auf einmal eine andere Resonanz in dem Sinne ist. Man kann es bildlich nicht so gut alles erklären, dass auf einmal der Punkt da ist, wo man denkt, ja, trennen wir uns. Irgendwie ist da gerade so ein Impuls, es war wunderbar, ja, fand ich auch, danke, aber ja, ich empfinde das gerade auch so wie du, irgendwie ist gerade so eine Resonanz weg. Trotzdem. Und dann trennt man sich. Oder einer verliebt sich in jemand anders. Und dann, also selbst wenn zwei Menschen klar sind und wissen einfach nur dies, also bildlich, wenn beide erleuchtet sind, nehmen wir mal dieses Bildliche, kann da sowas passieren, wie sich trennen, sich scheiden lassen, provokativ fremdgehen. Kann trotzdem, muss nicht, kann. Wenn man sich in der spirituellen Szene auskennt, weiß man, dass vieles von dem, was ich gerade sage, schon passiert ist, bei Paaren, die zusammen Satsang geben, kann alles sein. Und dann sagt das gedankliche Ich, wahrscheinlich wie er mich gerade anguckt, total entsetzt, mit den Haaren was? Wie bitte? Dann sagt vielleicht das gedankliche Ich, hallo? Ich habe mir vorgestellt, Erleuchtung, goldenes Licht, keine hier Probleme mehr, da und dann Partner, Friede, Freude, Eierkuchen und dann, wo ist denn dann der Unterschied zu identifiziert sein? Auf relativer Ebene ein gigantischer. Alles ist bedingungslose Liebe, exakt so wie es ist. Vorher ist alles gut, schlecht. Und in Wahrheit gibt es keinen Unterschied, weil Identifikation und Nicht-Identifikation dasselbe ist. Das, es gibt nur das. Also das Ich mag nicht solche Sachen zu hören, die ich gerade sage. Aber es ist halt die Realität. Es gibt keine Garantie. Das Leben ist keine Versicherung. Und die zahlen auch nicht, nur wenn man da was unterschreibt und den Beiträge gibt. Die haben auch immer ihr Kleingedrucktes, selbst da. Das heißt, du kannst auf einem Weg sein, der Partner nicht, und dann passt sich der Partner dir an und seid ihr beide auf einem Weg, alles ist super, dann wachen beide auf und dann auf einmal trotzdem. Ja, ich weiß nicht warum, aber irgendwie zieht es mich dahin und ja, okay. Dann wird vielleicht kein Drama draus gemacht. Gut, dann wünsche ich dir alles Gute. Das kann trotzdem passieren. Und im identifizierten Fall, wie, boah, du willst da hin, hier, fahren auf den Kopf, bumm. Ja, also das sind kleine Unterschiede dann vielleicht, aber das Leben ist ein Mysterium. Was ich sage zu 100%, für was bildlich gesprochen, ich meine Hand ins Feuer halten würde, ist bildlich gesprochen einfach nur dies. Nichts ist dir passiert. Alles, was ist, exakt so wie es ist, ist das, was ohne Zweites ist. Punkt. Aber wie das, was ohne Zweites ist, sich zeigt, da gibt es keine Garantie. Da gibt es keine Richtlinie.
Also bei mir zeigt es sich auch so, dass ich in der Beziehung gerne mich öffne und so mitfließen ist. Also, dass einfach der andere gar nicht mehr so als anderer wahrgenommen wird, sondern dass auch aufgehört wird zu denken, ich will das, sondern einfach wir. Was ist das? Wir. Mhm. Was stimmt für uns beide? Aber man ahnt schon, was auch für den anderen stimmig ist und geht schon in die Richtung von alleine etwas. Mhm. Aber wenn man das anderen Leuten erzählt, auch ist mir auch schon passiert mit Lehrern, dann fällt der Begriff symbiotische Beziehung und wird irgendwie negativ dargestellt. Mhm. Also, und ich würde jetzt gerne wissen, was würdest du unter einer symbiotischen Beziehung sehen oder wie würdest du sagen, was ist das und siehst du das irgendwie negativ?
Ich weiß nicht, ob ich das Wort richtig verstehe, was du...
vielleicht erklärst du mir mal genau, dass zwei, zwei Lebewesen, zwei Tiere in einer Symbiose leben können, dass beide voneinander profitieren, aber das kann ja auch ganz gefühlslos sein.
Dass praktisch der eine komplett im anderen sich aufgeht und dass er nur noch die Bedürfnisse des anderen versucht zu befriedigen, meinst du das?
Ja, das kann so sein, aber eigentlich ist gemeint, beide befriedigen quasi, ohne es auszusprechen, die Bedürfnisse des anderen.
Okay.
Also, und dass beide das eigentlich nur machen, nicht irgendwie aus
Profit,
bedingungsloser Liebe, sondern nur um die Bedürfnisse befriedigt zu bekommen.
Also du hast gerade gesagt, dass sie beide das machen, nicht aus bedingungsloser Liebe.
Ja, das wird, wenn Leute über symbiotische Beziehungen sprechen, dann so dargestellt.
Ach so, okay.
Gut. Also ich erlebe es anders, aber das wird irgendwie so oft ins negative Licht
gerückt. Gut, jetzt habe ich das verstanden, was du genau meintest, weil jeder benutzt mal einen Begriff, aber versteht ihn dann für sich anders, als wie vielleicht es generell gemeint ist. Also das sind ja auch wieder im Prinzip zwei Themen, zwei Dinge. Wenn zum Beispiel jetzt zwei Menschen, wie ich das eben schon sagte, einander lieben, die Resonanz da ist, jetzt scheinbar das klar ist oder auch nicht klar ist, in beiden Fällen, und die einfach sich so ineinander vertieft haben, dass sie mit sich so in Resonanz sind, dass man den einen das eine nur noch schaut und er sagt, du willst ein Glas Wasser gerade, kannst sagen, komm, ich hole dir das. Und dann der andere sagt dann, was hast du heute Hunger, lass mich fragen, willst du das, ja komm, ich koche dir das heute. Ne? Wenn sowas stattfindet und beide dann mit dem Einklang sind und in Frieden sind und dadurch auch eine gewisse Zufriedenheit und Entspanntheit haben, um damit auch in diesen Frieden leichter zu kommen auf dieser relativen Ebene, dann ist es doch wunderbar. Was soll man dagegen schlecht sagen? Das ist doch wunderbar. Ist doch besser wie eine Beziehung, holst du mir mal ein Glas Wasser? Ne, ich stehe auch, hast du selber Beine. Und dann sagt der andere, kannst du mir vielleicht heute was mitbringen? Nö, du hast mir kein Wasser geholt, also kannst du auch selber dein Essen hier holen. Ist doch schöner so als so, auf relativer Ebene. Ich sage dir nicht besser. Besser gibt es nicht. Jeder kriegt, was er braucht. Es gibt nicht die Beziehung. Es gibt keine besseren Beziehungen. Jeder kriegt, was er braucht. Das hier ist vollkommen und perfekt und weiß genau, was ist und was sein soll und was nicht sein soll. Aber auf dieser relativen Ebene hört sich das schön an. Wenn das für dich so passt und du das so lebst und das sich gut anfühlt und du dann so näher mit deinem Partner, deiner Partnerin dann das schön in diesen Frieden so kommen, weil ihr beide euch so einig seid, wunderbar. Vielleicht der andere braucht was anderes, so hier, mach mal selber, nö, hier, da, nicht so frech und so. Vielleicht brauchen die das und dann kommen die so auch nachher an den Punkt. Das ist ja, der eine wacht auf, weil er einen Stein auf den Kopf kriegt, der andere wacht auf, weil er gestreichelt wird. Also jeder kriegt, was er braucht. Es gibt keine guten Beziehungen, es gibt nur sein. Wenn dann manche Menschen, wie du sagtest, sagen, das sei nicht gut, so eine Beziehung zu haben und darin besteht die Gefahr, dass man nur noch die Bedürfnisse des anderen versucht zu erfüllen und sich selber dadurch zurückstellt, das ist natürlich auch richtig in dem Fall. dann würde ich jetzt nur gucken, ja, mein Schatz, ja, alles, was du willst. So, würde ich alles tun, was jetzt meine Tochter sagt, dann gäbe es das Interview jetzt hier zum Beispiel nicht. Dann müsste ich jetzt auch rausgehen und gucken, wo hat ein Eisgeschäft auf. Also sich jetzt so komplett dem anderen ausliefern in dem Sinne, ja, alles, was du willst, ich würde gerne mal duschen gehen. Nein, du bleibst jetzt hier und du bedienst mich bis morgen weiter. Gut. Und dann steht man da voll geschwitzt und hat, das ist natürlich falsch. Aber ein Extrem zum nächsten Extrem, es gibt immer eine Mitte. Buddha sagte, wähle den Weg der Mitte. Du sollst nicht Yoga bis zum Umfallen machen, dann nichts essen. Du brauchst aber auch nicht irgendwo in einem Palast zu leben und einen Kuchen nach dem anderen zu essen und dann Diabetes haben. Es gibt noch so einen Weg dazwischen, also der Weg der Mitte. Und so sehe ich das generell in Beziehungen. Es gibt einen Weg der Mitte, dass man, wenn man natürlich sagt, man will alleine leben, das hat bestimmte Vorteile auf relativer Ebene für einen, also es kommt auf die Person, auf den Mensch an. Wenn man alleine lebt, hat man keine Verpflichtung. Man kann dann in der Regel sich alles so gestalten, wie man will. Wenn man sagt, ich will Beziehung haben, dann hat man Beziehung und dann automatisch muss man dann ein bisschen auch sich anpassen, minimal, weil es sei denn, man hat wirklich einen Klon oder einen Zwillingspartner oder was auch immer, was wirklich, das gibt es vielleicht selten, aber ist möglich auch. Aber, oder man hat einen Partner, der gewohnt ist, als Kind, dass er nichts zu sagen hat, dass er nur ruhig sein soll. Und dann passt das auch wieder. Dann hat man die Konditionierung, der Papa hat immer gesagt, sei ruhig, halt den Mund, sei ruhig. Und dann hat man einen Partner, der dominant ist, der vielleicht den Papa symbolisiert. Und dann funktioniert auch so eine Beziehung. Dann ist einer da, und der andere ist dann, und da können sich auch scheinbar beide wohlfühlen, weil das Muster halt der Kindheit für den anderen vertraut ist. Also, das ist so ein Mysterium. Thema Beziehungen ist ein Mysterium bis zum Ende. Da ist alles gut und schlecht gleichzeitig. Und in Wahrheit immer nur gut, so wie es ist. Aber im Endeffekt, in einer Beziehung, wenn sie läuft und passt und funktioniert, so wie man es gerade handhabt und sich damit wohlfühlt, dann ist das absolut in Ordnung. Und da hat jeder seine Vorstellungen und da muss man nicht hören, was die anderen einraten. Das muss jeder für sich selber wissen. Und die Beziehungen, die nicht gut laufen, da kann ich nur sagen, das macht nichts. Denn da passiert auch Reifen. Und das, was gerade da passiert an Leid in Form von Reifen, ist der Schlüssel, der schnellste Weg zum Glück. Leid ist der schnellste Weg zum Glück auf der relativen Ebene. Also sind alle letztendlich Gewinner in Beziehungen, egal wie sie gerade ist und wie sie ausgehen. Letztendlich, auch wenn man es gerade nicht so nachempfinden kann, aber letztendlich. Und wenn das hier klar ist, ohne klar zu sein, dann sowieso ist da nur noch diese Liebe und dieser Frieden. Und alles, was ich sage oder nicht sage, ist dasselbe. Man könnte auch noch zum Schluss sagen, das Leben ist eigentlich gut, auf relativer Ebene natürlich nur, wenn es dich zum Frieden bringt. Also eine Beziehung, wo, das klingt jetzt ein bisschen paradox, aber ihr wisst, das ist mein Gebiet scheinbar. Wenn eine Beziehung im Äußeren friedlich verläuft und eine andere Beziehung im Äußerlichen als turbulent läuft und die Turbulente bringt den Frieden hervor, dann würde ich die turbulente Beziehung wählen. Weil der Sinn des Lebens ist, zu erkennen, was das Leben ist. Und man kann nicht sagen, nur wenn ich mich gesund ernähre und nur wenn ich in einer friedlichen Beziehung bin, ist das gegeben. Es kann sein, dass du genau brauchst einen Partner, der dich richtig rannimmt und sagt so hier, so, so, so und so und dir Stress macht. Und dass das dann das offenbart. Deswegen vergiss einfach, eine gute Beziehung zu haben. Es gibt nur gute Beziehungen, weil gute Beziehungen das sind. Und der eine braucht den Hammer auf dem Kopf, der andere braucht den Streichhölzer auf dem Kopf. Und wenn das dann klar ist, dann ist klar einfach nur dies. Und dann wird auch das Äußere sich dem anpassen. Und dann werden wirklich die Beziehungen harmonischer. So wie du das beschrieben hast bei dir, wunderbar. Das wäre dann so eine Beziehung zum Beispiel schon. Das wäre dann absolut schön und harmonisch. Oder der andere macht es temperamentvoll. Und dann ist das dann halt für ihn die schöne, harmonische Beziehung. Wir haben ja alle unsere Vorstellungen und unsere Bedürfnisse vom Glück.
muss man vielleicht noch dazu sagen, dass auch wenn keine Beziehung da ist, ist es auch perfekt.
Ganz genau, das, genau, das
auch, macht, selbst ja. wenn keine Beziehung da ist, aber man wünscht sich eine, genau. ist das die Situation, ganz die genau. am meisten ja. Klarheit bringt. Oder?
Das meinte ich mit dem Single-Sein. Wenn man Single ist, braucht man sich keinen anpassen und manche fühlen sich dann so wohl, dass sie sich nicht irgendwie, sie fühlen sich einfach wohl, allein zu sein und haben keinen Partner oder wie auch immer sie das dann handhaben und das ist dann genauso auch noch. Wir müssen ja nicht alle Partnerschaften haben und Familie gründen, muss man ja nicht.
Alleinsein ist die größte Freiheit auf der äußeren Ebene, ne?
Kann man so nicht sagen. Schau, auf der Ebene der Identifikation hat man, wenn man alleine lebt, natürlich einen Vorteil, dass niemand, der dir sagt, wann du zu Staubsaugen hast oder wann nicht.
Ne? Alleine kann ich jederzeit jeden, also genau. in ja. bestimmten Grenzen jeden Impuls folgen.
Ganz genau. Das ist, wenn du alleine bist, gegeben. Das stimmt. In einer Partnerschaft, in einer Familie nicht. Wenn das Kind jetzt irgendwie krank ist, musst du mit ins Krankenhaus fahren oder so, dann kannst du nicht sagen, nö, ich habe jetzt keine Lust, du hast Verpflichtungen, du hast Verantwortung. Richtig, das stimmt. Auf dieser Ebene hast du so den größten Freiraum. Aber Freiheit, echte, wahre Freiheit, ist nicht von etwas. Wahre Freiheit ist nicht von einem Umstand. Wahre Freiheit ist bedingungslos. Jesus am Kreuz, genagelt, war freier als jemand, der Single war und einen riesen Penthouse hatte. Weil dann dachte er, er sei noch ein Ich. Solange ein Ich da ist, was sich frei fühlt, ist das keine Freiheit. Solange ein gedankliches Ich noch da ist, das denkt, oh, ich bleibe lieber Single, denn wenn ich einen Partner habe, dann habe ich nachher Probleme. Das ist keine Freiheit. Das ist dann einfach nur Freiheit von einem Umstand. Wenn der Umstand sich ändert, ist die Freiheit wieder weg. Und man kann nicht wollen, was man will, weil Leben passiert. Und Freiheit, bedingungslose Freiheit ist, ich lebe alleine. Ich kann putzen, wann ich will. Das ist Freiheit. Jetzt habe ich eine Beziehung. Jetzt muss ich putzen, wann es mir gesagt wird. Freiheit. Freiheit ist Unabhängigkeit. Die Unabhängigkeit von Situationen, von Formen. Genauer gesagt ist Freiheit das Wissen, dass es nur dies gibt und das ohne zweites ist. Und dann fühlst du dich immer frei. Egal, welcher Umstand gerade ist. Und dann gibt es immer noch Vorlieben und Abneigungen, dass du sagst, okay, also nicht, dass du das sagst, hier ist klar einfach nur dies, dann passiert weiter der Vincenzo und trotzdem hat er Vorlieben, wo er sagt, das will ich als erstes, als zweites, als drittes. Aber wenn dann halt nur das dritte möglich ist und die erste Wahl nicht, fühlt man sich bei der dritten Wahl genauso vollständig erfüllt, wie wenn es die erste doch gewesen wäre. Weil hier einfach klar ist, es ist nicht der Umstand, der das hervorbringt. Der Umstand ist schon das. Ich brauche keinen Partner, um das zu spüren. Und wenn ein Partner da ist, heißt das nicht, dass ich das nicht mehr spüren kann. Der ist nur das. Das ist Freiheit. Es gibt kein Freisein, weil ich Punkt, Punkt, Punkt. Ich bin jetzt frei, weil ich das und das. Das ist Motten und Rost. Das ist das, was Jesus meinte. Sammelt eure Schätze nicht dort, wo sie von Motten und Rost zerfressen werden. Und das hier ist Jenseits, das hat überhaupt, das kennt gar keine Welt, das kennt keinen Motten und Rost, das ist das alles schon. Aber das ist in Anführungszeichen spürbar, das ist nicht hier. Du kannst jetzt nicht hingehen und sagen, so, ich habe Vincenzo zugehört, ich speichere alles ab, klick, jetzt gehe ich nach Hause, so, da kommt jetzt der Partner und schreit. Was hat er gesagt? Hier, klick, ja, ich mache jetzt das, das oder das. Jetzt bin ich Single, jetzt mache ich das. Nein, solange Identifikation besteht, können diese Impulse dienen, um vielleicht einen Impuls zu setzen an das, was kein Impuls kennt, damit es scheinbar sich mehr öffnet und dann eine Umsetzung tatsächlich von dem passiert. Aber die letztendliche Erkenntnis ist, dass all das, was hier gesagt wurde, das ist, was gesagt wurde. Hier ist es da. Hier vibriert es da. Da, hier, die Wand, der Boden. Die Fragen, die Antworten. Die Stille gerade.
Freiheit hat ja auch damit zu tun, nicht in diesem Mangel zu sein, sondern in der Fülle.
Was sagst du davor in diesem?
Diesem Mangel.
Mangel, ja, Mangel.
In Bezug auf eine Beziehung.
Ja.
Wenn ich immer was brauche, dann wird's.
Mhm. Ja, schön, schwierig. Ja, auch schön, genau. Sehr schön. Wenn du natürlich, das fällt mir wieder was von Jesus an, der sagte, wer da die Fülle hat, dem wird gegeben, sodass er die Fülle hat. Wehe dem, der nicht die Fülle hat, dem wird noch genommen, was er hat. Ja, schön, das passt genau zum Gleichnis. Wenn du natürlich ein König bist, der zu geben hat, der unendlich viel Reichtum hat und da die Erkenntnis passiert, dass das Geben der wahre Reichtum ist, weil du überfließt vor Glück, vor Reichtum, du gibst, dann bist du in einer ganz anderen Position auf dieser relativen Ebene. Du bist zu Hause als Beispiel und der Partner ist da und es ist schön, dass er da ist. Dich freut, dass er da ist, dich freut, dass du in Gesellschaft lebst und dann freut es dich auch, dich ein bisschen entsprechend den Umständen anpassen, klingt immer negativ, aber bereitwillig mitzumachen, ein anderes Wort für anpassen, weil wir das immer so negativ alle auffassen, dass man nicht man selbst sein kann, man muss sich anpassen. Wenn jetzt hier ein Last runterfällt, passe ich mich ja nicht an, dass ich es aufhebe. Ich will es aufheben, weil sonst der Boden kaputt geht. Ne? Also manche sagen dann, nee, wenn du dir selber treu bist, wärst du sitzen geblieben. Oder, ne? Also, das sind diese ganzen, das ist zu viel hier oben manchmal von der Konditionierung bei vielen Menschen, was auch letztendlich dies ist. Und wenn du dann da zu Hause sitzt mit dieser Fülle, diesem Sein, dieser Friede, was in Wahrheit schon das alles ist, du hast das nicht, du sitzt da nicht, da ist nur das, das scheinbar ist das alles passiert. Das merkt der andere. Und wenn er dann nicht wütend ist und sich davon nicht gerade bedroht fühlt, weil er mehr Schmerz will, weil er glaubt, der Schmerz zu sein, sondern weil er vielleicht gerade neutral ist oder gut gestimmt ist, dann ist das ein Segen für den anderen. Er profitiert davon, das kommt zurück auf der Ebene, es ist ein gegenseitiges Bereichern und dann ist es wunderbar. Aber stell mal vor, du kommst nach Hause und fühlst dich nicht erfüllt, hast 8 Stunden gearbeitet und die Arbeit hat dir keinen Spaß gemacht und du brauchst ja das Geld unbedingt dafür und dann sagst du dir so, ich stehe morgens auf zu einer Uhrzeit, die ich mir zu früh ist, da muss ich arbeiten, eine Arbeit, auf die ich keine Lust habe, weil ich das Geld brauche. Und jetzt möchte ich gerne einen Ausgleich haben. Ich will Glück haben. So, jetzt kommst du nach Hause und dann ist vielleicht das, dann kommst du schon in so ein Suchen da rein. So, ich will Glück, ich will Glück. Und dann ist dein Partner da und sagt, ich habe genau das Gleiche wie du, ich will auch jetzt Glück haben. Und dann steht ihr beide gegenüber und sagt, ja, wir wollen beide Glück, ja. Ja, mach mal, ja, mach du mal. Und man gewöhnt sich ja so schnell an Dinge, die man neu kauft. Neue Küche, 10-mal benutzt, muss man immer putzen. Auto muss man Inspektionen machen, kostet Geld. Privatjet muss man immer tanken, kostet Geld. Das ist ja alles irgendwann mal Routine. Das ist ja der Glanz weg irgendwann mal. Und wenn dann das hier da ist, keine Chance. Das ist das, was ich oft gesagt habe in Live-Chats. Ist zum Scheitern verurteilt. Glücklich sein ohne Selbsterkenntnis ist zum Scheitern verurteilt. Jetzt sagen manche, ja, aber mein Nachbar, der weiß nichts davon und der ist zufrieden. Ja, das sagt er, dass er zufrieden ist. Man braucht schon eine gewisse Bewusstheit, um zu erkennen, dass man unbewusst ist, dass man nicht zufrieden ist. Es gibt Menschen, die kommen dir entgegen, man merkt richtig, dass sie nicht zufrieden sind und dann, ja, mir geht's super, wie geht's dir? Dann direkt so, Rolllade hoch, mir geht's super. Und innen drin merkt man, wie das alles am Turm ist. Da ist gar nicht das Bewusstsein da, das Leid zu merken. Das ist totale Identifikation. Und dann, wenn Bewusstsein scheinbar, bildlich gesprochen, klar und wach wird, oh, was ist denn das? War das schon immer hier drin? Das habe ich nie gemerkt. Und solche Menschen gibt es halt auch, die ihr Leid gar nicht merken oder die halt sehr gut schauspielen können. Aber es gibt auch Menschen, die sind von Natur aus so relativ zufrieden und die haben für sich dann ein inneres Leid, was sie aber halt nicht bemerken. Und das sind dann auch Menschen, die dann auch ihre Spiegelungen anziehen, um zu erkennen, was in ihnen vorgeht. Also letztendlich, der Sinn des Lebens ist, sich selbst zu erkennen. Aber jetzt kommen wir mal zu einem kleinen Wechsel, sich selbst zu erkennen. Ich habe jetzt sehr viel relativ gesprochen, auf dieser relativen Ebene, die Wahrheit, das ist. Welches Selbst soll sich selbst denn erkennen? Gibt es zwei Selbste, dass das eine Selbst das andere Selbst erkennen kann? Das, was ohne Zweites ist, kann sich nicht selbst erkennen. Es braucht zwei Selbste. Es braucht einen Spiegel zumindest. Das, was ohne Zweites ist, kennt kein Spiegel, kennt keine zwei Selbste, kennt kein ein Selbst. Das heißt, wenn ich mit jemandem sprechen würde, auf relativer Ebene, der mit seinen Gedanken nicht verhaftet ist, ist auch schon ein Gedanke, weil wer sollte da sein, der nicht mit seinen Gedanken verhaftet ist? Da muss ja schon jemand da sein, der sagen kann, mir kannst du alles erzählen, ich bin mit meinen Gedanken nicht mehr verhaftet. Ah ja, rede ich mal mit dir, mit dem, der nicht mehr mit seinen Gedanken verhaftet ist. Also, wenn man das so streng nimmt, jedes Wort, was man sagt, wird ernst genommen. So. Wenn jetzt Beispiel jetzt zwei spirituelle Lehrer sich treffen würden, als Beispiel, die gibt es natürlich nicht, aber jetzt nur mal bildlich, um zu kommunizieren, wäre es eigentlich egal, was die beiden sagen. Theoretisch wäre das ja einfach nur ein Fest, eine Feier. Dann würde ja irgendwie keiner sagen, so, ja und, wie geht's dir? Es gibt kein Dir, der ist nur das, was mein Zweites ist. Okay, so, also wenn jetzt da sowas wäre, das eigentlich unnötig, so eine Art Machtkampf, so eine Art Verbesserungstour, weil es ist ja klar, dass einfach nur dies ist. Könnte trotzdem passieren, weil dies halt auch ein Mysterium ist. Aber im normalen Mensch, in diesem normalen hier, was wir normal nennen, diese identifizierte Ebene, jedes Wort hat ein Gewicht, solange die Identifikation besteht. Wenn man dann sagt, relative Ebene, absolute Ebene, Selbsterkenntnis. Wenn dann nicht das klar ist, ohne klar zu sein, wird das sofort genommen und energetisch geladen und die Kontraktion hat wieder ihr Futter. Dass es kontraktiert bleibt, dass es sein nicht spürbar ist oder nur relativ oder nur etwas. Und dann so kleine Erinnerungen in Form von Impulsen. Naja, aber denkt daran, ist alles nur scheinbar. Wahrheit hier, guck. Hier, das ist das, die Luft ist das, einfach nur das. Das kann dann nochmal eine Erleichterung bringen. Kann, weil da geht vielleicht jemand vorbei, rennt in die Laterne, weil er im Gedanken ist. Ja, einfach nur dies. Ja, sehr schöne Frage.
Du sagst ja oft, ich glaube, der Verstand, ne? Das macht auf mich so einen Eindruck, als gäbe es da eine Institution oder irgendwas, aber es gibt ja eigentlich immer nur das, was gerade passiert. Also es gibt eigentlich nur einzelne Gedanken.
Mhm, ja.
Also oder Gehirnströme, die irgendwie ja laufen.
Ja.
Also es, ein Kollege von dir würde sagen, es ist auch da nicht etwas. Ne? Also der Verstand ist,
ja,
ist den Begriff benutzt man, um darüber zu reden.
Mhm.
Aber in Wirklichkeit gibt es ja nicht der Verstand.
Genau, ja, ist richtig. Passt. Nicht etwas, passt gut, ja. Nichts, keine Sache, kein Ding, das ist das Unbegreifliche, was man nicht benennen kann, ja. Um zu kommunizieren, dann benutzt man das, sagt man, der Verstand, der Ich-Gedanke, das gedankliche Ich, das Denken.
Genau, das Gedanke.
Genau. Aber wie gesagt, der Denker ist auch nur ein Gedanke. Es gibt also keinen Verstand als Instanz, der Gedanken produziert. Und es gibt keinen Denker als Instanz, der Gedanken hat und denken kann. Der Denker ist nur ein Gedanke. Der Verstand ist nur ein Gedanke. Das sind einfach nur Gedanken. Scheinbar. Weil in Wahrheit ist dann nur das hier, was ich Frieden nenne. Man kann es auch nicht etwas nennen oder nichts nennen oder Einheit nennen. Alle Namen treffen es nicht, gleichzeitig sind all die Namen, die es nicht treffen, auch das. Ja.
Und selbst wenn man sagt, das mache ich jetzt aus einem bestimmten Muster heraus, dann ist dieses Muster ist eigentlich auch nichts Festes. Es ist nur gedanklich jetzt, um was zu beschreiben, nur anscheinend. Wenn ich in einer bestimmten Situation immer ähnlich reagiere, dann sage ich mir, es ist ein Muster.
Ganz genau.
Aber in Wirklichkeit gibt es ja nur dieses Passieren in jedem Moment wieder.
Korrekt. Es gibt nichts Statisches. Nichts ist fest. Alles ist in Bewegung. Das gedankliche Ich wird permanent eingeladen, damit es bestehen kann. Und wenn es durchschaut ist, deswegen muss man auch nichts aufarbeiten. Man muss nicht alle Gedanken zurückverfolgen und sie alle tilgen. Es gibt keine Gedanken. Jetzt ein Beispiel. Wenn ich jetzt zählen würde bis 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 Gedanken. Jetzt möchte ich die 5 Gedanken loswerden. Da muss ich also nicht hingehen. 5 weg, 4 weg, 3, 2, 1 weg. Brauche ich doch nicht. Ich mache 1, 2, 3, 4, 5, 5 Gedanken und bin einfach still. Und sie waren nie da. Nie hat sie gegeben. Auf der relativen Ebene. Das heißt, da ist nichts Instanz, da ist keine Instanz im Kopf namens Denker, Ich, Gedanke, Verstand oder wie auch immer, was aufgearbeitet werden muss. Wenn man einmal ruhig ist, ist der Saft abgedreht, die Dinger sind sofort kollabiert. Als ob sie nie da waren. Also von der Form, sobald man still ist, hat es nie was gegeben. Nie. Aber auf einer relativen Ebene gesprochen, in tieferen Essenz, die Wahrheit, ist alles, was je ist, war und sein wird, bereits hier. Und das nenne ich das hier. Und somit, selbst wenn ein Verstand passiert in Form eines Gedankens, passiert nichts, weil alles bereits das ist. Das sind die verschiedenen Perspektiven, die man je nach scheinbaren Entwicklungsprozess haben kann. Man macht sich erst im Kopf drauf, wie man die ganzen Geister wieder loskriegt, die man eins rief. Dann entwickelt man das Verständnis, falls es so ein Prozess ist, dass sobald man still ist, sie nie da waren. Und dann kann letztendlich die Erkenntnis kommen, die keine mehr ist. Einfach nur dies, nichts ist hier passiert. Ob was passiert oder nichts passiert, ist dasselbe, es ist das, was scheinbar hier gerade für Lebendigkeit vibriert. Und wie man das dann noch nennt, ist auch schon das. Der eine sagt nichts, der andere sagt etwas, der andere sagt sein, der andere sagt...
Aber das kann der Verstand halt nicht verstehen, dass es eben dieses Kontinuum, dieser Ablauf in der Zeit, dass das immer eigentlich existiert, weil der Verstand ja nur auf diesem horizontalen leben kann oder existieren kann. Deswegen, also ich merke halt, dass der Verstand das nicht versteht, es ist nie was passiert. Das ist auf einer anderen Ebene klar, aber der Verstand, der geht in die Grätsche, der versteht es.
Der kann es nicht verstehen.
Er kann es nicht verstehen.
Aber, kommen wir zu Devaseto, wenn der Verstand, nehmen wir es mal bildlich, wenn Identifikation besteht, dann kann der Verstand das intellektuell nicht verstehen. Und das letztendliche Begreifen passiert auf dieser Ebene, nicht aus dem Verstand. Das ist das, was du meinst.
Ja.
Genau. Aber wenn Bewusstsein schon in einem ist und das immer mehr wird, kann der Verstand intellektuell das alles schon genauso verstehen. Weil es passiert ja auch bei dir gerade, dass der Verstand intellektuell diesen Prozess, den ich ja hier durch meine Worte, also auch der Verstand wird hier benutzt für das Denken, verstehen kann intellektuell. Aber er kann nichts damit anfangen auf der Ebene. Das Denken kann diesen Prozess verstehen. Die Gedanken können den Prozess verstehen und den erklären. Und die können auch in Paradoxien arbeiten, die Gedanken. Die Gedanken können eine duale oder eine nicht-duale Lehre verstehen, erklären und erkennen und erfassen. Aber das hier, was kein Gedanke ist, das hat er keinen Zugriff. Also ein Kochbuch lesen und die Gerichte kochen und essen, ist ein Unterschied. Der Verstand kann einen kompletten Kuchen verstehen und nacherzählen, weil im Kochbuch stehen die Rezepte, die Zubereitung, die Backzeit drin. Aber er kann ihn nicht essen. Der Mensch kann ihn kochen und essen, das ist der Unterschied. Und das ist das, was ich hier symbolisch meine. Der Verstand kann schon verstehen, dass er das nicht greifen kann, nicht erkennen kann, dass es einen dualen, einen nicht-dualen Weg gibt. Er kann verstehen die Unterschiede, er kann verstehen, dass er nichts verstehen kann, dass er das nicht fassen kann, dass er damit in diese Grätsche geht, wie du es eben sagtest. Das kann der Verstand alles verstehen. Aber was der Verstand ist, kann er nicht sein oder wissen. Das ist das hier. Aber jetzt kommt das Paradox wieder. Wenn das hier klar ist, gab es nie einen Verstand, der das konnte und das andere nicht konnte. Da ist der Verstand, der das eine konnte und das andere nicht konnte, dasselbe. Und zwar das, was scheinbar erkannt wurde. Was man nicht erkennen kann, weil es ohne Zweites ist.
Ja.
Und dann sind wir wieder bei einfach nur dies. Du meintest eben genau das, was ich gerade gesagt habe, nur ich habe andere Worte benutzt. Aber du meintest das, das stimmt. Er meint das, was ich gerade gesagt hatte, dass man das schon, weil wenn ich ihm das erkläre, sagte, ich kann das alles verstehen, was du sagst. Und du verstehst ja auch, was ich das sage. Aber ihr beide versteht auch gleichzeitig, dass das Verstehen und das scheinbare Umsetzen oder Passieren einen Unterschied macht. Und dass das aus der Perspektive nicht möglich ist. Gleichzeitig ist aber die Ahnung schon da, durch das hier, aus sich selbst heraus, dass alles in Wahrheit schon das ist.
Der Verstand möchte ja lernen, indem er zurückschaut und eine Situation untersucht und dann eine Erkenntnis hat und das dann in der Zukunft anders tun möchte.
Ja, hat seinen Platz, es muss so sein, es gehört dazu. Das muss so sein.
Das ist ja auch auf einer Linie.
Wenn hier keine Gedanken mehr kämen, könnte ich nicht zu euch sprechen. Also, es spielt ja jetzt in dem Sinne keine Rolle. Wenn klar ist, dass es nichts hier passiert ist, einfach nur dies, ist ja trotzdem der Körper noch da. Sprechen ist da, Essen und Trinken ist da, Bewegung ist da. Aber es ist klar, was das alles ist. Das, was nicht passiert ist, das hier. Trotzdem ist das, was dann hier als das weiter ist oder passiert oder scheinbar passiert. Und deswegen als Mensch sein, da ist schon das Sein drin. Mensch sein oder sein Mensch, da ist nur Sein. Das als Mensch sein passiert, aber doch Sein ist und bleibt, braucht man denken. Welche Hausnummer, wo muss ich morgen hin? Okay, ich merke es mir. Das sind Gedanken, wenn ich nicht denke. Da ist immer noch ein Wissen, ist immer noch Wissen, aber du brauchst einfach den Verstand als Werkzeug. Es ist schwer, einen Nagel ohne einen Hammer in die Wand zu hauen mit der bloßen Hand. Nimmst du den Hammer und machst es und dann hast du ein super Werkzeug. Und wenn das Werkzeug dann auf den Fuß fällt, kann das Werkzeug nichts für. Der Hammer ist ein tolles Werkzeug, der kann dann nichts für, wenn er dir aus der Hand rutscht und der Zeh dir wehtut. Der Hammer ist das Göttliche, der Hammer ist das Sein, das Werkzeug, und das ist der Verstand. Die Gedanken, das ist einfach das Werkzeug. Natürlich kann man da noch ein bisschen differenzieren. Man kann Gedanken haben, aber man macht daraus kein Ich mehr. Das heißt, der Ich-Gedanke existiert nicht mehr, sondern einfach nur Gedanken. Und Gedanken sind das Sein. Aber der Ich-Gedanke ist auch Sein. Wenn ich jetzt denke, na, als Beispiel, und soll ich jetzt da was holen oder da was holen? Da werden auch die Gedanken so ablaufen, soll ich. Aber Ich-Gedanke ist das. Ist wie Ramana Maharshi sagte. Am Anfang lernen wir alle Gedanken, also den Ich-Gedanken, Gefühle und alles loszuwerden, um das sein zu können, was wir in Wahrheit sind. Und später erkennen wir, dass das, was wir loswerden wollten, wir bereits sind. Dass es das bereits ist. Wenn du zum Osho gesagt hast, Osho, hat sich ja auch umgedreht. Oder ich, Papaji, bring mir mal bitte einen Stuhl. Oder ich möchte gerne das essen. Da wird doch auch ich benutzt. Dann wieso nicht? Da ist nur Sein. Bedingungslose Liebe heißt das, was ohne Zweites ist. Was ohne Zweites ist, ist gleichzeitig bedingungslos. Es gibt nichts anderes als das Wunderbare, weshalb du glaubst, hier zu sein, weil du es in Wahrheit schon bist. Und das Hiersein ist auch schon das. Da ist nur bedingungslose Liebe. Und da kann nichts, der Ich-Gedanke muss weg. Nein, es gibt keinen Verstand, es gibt nur einzelne Gedanken. Ja, das ist alles dasselbe. Das ist alles dasselbe, das scheinbar als verschiedene Ausdrucksvarianten und Möglichkeiten passiert, aber doch immer dasselbe ist und bleibt. Dasselbe, das scheinbar zwei passiert und doch dasselbe ist und bleibt. Das ist eine Erkenntnis, die kein Ich haben kann und gleichzeitig das Ich, das es nicht haben kann, ist schon die Erkenntnis.
Ja, und das Ich lebt ja in der Geschichte und wenn du das Ich quasi durchschaut hast oder wie auch immer, dann ist ja die Geschichte, wie würdest du sagen, die Geschichte ist, man lebt nicht mehr in der Geschichte, die ist aber trotzdem noch da.
Genau, die Geschichte erkennt sich selbst dann als das, was du in Wahrheit bist. Oder in einer anderen Vision, wenn du erkennst, dass du nicht deine Geschichte bist, erkennst du das, was du wirklich bist und dann siehst du nur noch dich selbst. Oder noch eine andere Geschichte, wenn du nicht mehr glaubst, dass du die Geschichte bist, ist das klar, ohne klar zu sein. Und dann ist alles, was je war, ist und sein wird, das. Und somit ist klar, dass nie was passiert ist, außer das Gesuchte. Ich könnte bis morgen weitere neue Beispiele formen. Aber du merkst, alle bedeuten dasselbe. Dass dieser Frieden, diese Süße, dieses Sein, dass du das spürst, das ist es. Das habe ich am Anfang gesagt, wo wir angefangen haben. Das erste Wort. Das ist es. Da muss nichts kommen, um zu sein. Da muss nichts gehen, um zu sein. Wenn etwas kommt, ist es sein. Und wenn etwas geht, ist es sein. Einfach nur sein. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal seiend, falls es das Wort gibt, in die Pause. Und dann geht es seiend weiter.
Danke.
Bitte, gerne. Ja,